Wir grüßen dich, Wolfgang.
Grüß euch auch. Salve.
Ja, heute ist ja der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres. Nächster Sonntag ist schon der Ewigkeitssonntag.
Verstehst du das jetzt? Weil wir haben extra Mikro jetzt. Ja, okay.
Und der vorletzte Sonntag, da geht es so darum, dass wir einmal nachdenken über unser Leben. Wenn ein Jahr zu Ende geht, dann denken wir auch nach, was hat das Jahr uns gebracht, was war gut, was war nicht so gut. Und darum geht es auch heute in den Predigtext, der für diesen Sonntag festgelegt ist, auch aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir nun alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Alles hat einmal ein Ende. Schulzeit, Lehrzeit, das Studium, das Arbeitsleben und auch unser Leben hier auf dieser Erde hat einmal ein Ende. Das irdische Haus, so sagt hier Paulus, diese Hütte, in der wir wohnen, die wird irgendwann mal abgebrochen, nicht mehr sein. Im Alter macht uns diese Hütte mehr und mehr zu schaffen, in der wir wohnen. Paulus hat dieses wunderbare Wort gesagt, an anderer Stelle, wenn auch der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Den äußeren Menschen können wir nicht mitnehmen, den müssen wir ablegen. Aber der innere Mensch, der bleibt. Und das, was er ausmacht. An dem inneren Mensch können wir arbeiten, aber an dem äußeren Mensch. Ich mache jeden Tag morgens nach dem Aufstehen auch meine Gymnastik. Ist auch ganz gut, wenn man sich ein bisschen fit hält als älterer Mensch. Aber für den inneren Mensch können wir auch was tun. Oder sollten wir viel tun. Denn was bleibt am Ende? Wie gesagt, Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Bibel nennt das, was wir für den inneren Menschen tun können, Heiligung. Und hat Luther ja gesagt, also das Wort ist mir so im Gedächtnis, hat gesagt, in der Heiligung werden wir immer schlechter. Das ist eigentlich ein Paradox. Da sagt, wenn ich mich also hingebe, Gott hingebe, wenn ich mich von Gott durchleuchten lasse, dann merke ich, was alles in mir steckt. Wie vieles da noch nicht geordnet ist. Und wie vieles eben geheiligt werden muss in meinem Leben. Das heißt, den alten Mensch ablegen. Paulus schreibt mal von den Werken des Fleisches und zählt auf, was da alles dazugehört. Ja, sich im Lichte Gottes sehen, ist ihm ganz wichtig. Das Wort Gottes ist ja für uns ein Spiegel. Da kommt eine Frau zu ihrem Pfarrer und sagt, Herr Pfarrer, ich bin eine große Sünderin. Und der Pfarrer sagt, ich weiß. Was, sagt sie, wieso wissen die denn das? Also ich war ganz entsetzt, dass der Pfarrer sie auch für eine große Sünderin hält. Er sagt, wir sind alles große Sünder. Es gibt keine großen und kleinen Sünden. Sünde ist Sünde. Und Sünde heißt, das Wort Sünde in der Bibel, im Griechischen heißt Zielverfehlung. Ob ich nun so ein Stückchen am Ziel vorbeikomme oder so ein Stückchen, das spielt keine Rolle. Wir warten auf eine neue Behausung, einen neuen Leib, sagt Paulus hier, nicht mit Händen gemacht. Noch leben wir im alten und vergänglichen Leib, und noch gibt es Krankheiten und Schmerzen und Gebrechen. Und die letzte Wegstrecke, die wir zurücklegen, die ist also nicht einfach. Paulus sagt, wir seufzen und sind beschwert. Und die Beschwernisse nehmen manchmal auch zu. Aber wir haben einen treuen Wegbegleiter auch auf dieser letzten Wegstrecke, nämlich Jesus. Er führt uns durch dunkle und auch durch schwere Zeiten. Für Kinder Gottes gibt es keine Gottverlassenheit mehr, weil Jesus am Kreuz alle Gottverlassenheit auf sich genommen hat. Wenn wir vielleicht auch mal denken, Gott ist weit weg, aber er ist nicht weit weg. Er ist nah bei uns. Paulus schreibt dir, wir haben Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. An einer Stelle sagt er, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden, um bei Christus zu sein. Das wäre auch viel besser. Ich habe kürzlich mit einem Bekannten telefoniert, der ist ungefähr 85 Jahre, und wir kamen dann auch so auf das Ende des Lebens zu sprechen. Und was das ist, er sagt, ich bin eigentlich noch ganz gerne hier auf dieser Erde. Ja, es geht ihm relativ gut, obwohl er auch schon auch seine Probleme hat, auch ist noch gerne hier. Aber ich denke, es gibt viele Christen auch auf dieser Welt, die sehr leiden, gerade in muslimischen Ländern. In Gefängnissen, in Straflagern sind, in China. Und da denke ich schon, dass die das ganz anders sehen als wir. Die würden gerne schon bei ihm sein, beim Herrn sein und diese Leiden loswerden. Und wir leben im Glauben, sagt Paulus hier, und nicht im Schauen. Aber wir vertrauen auf Gottes Güte und Liebe. Ich hatte schon erzählt von unserem Henry, unser Töpfer, der also schwer krebskrank ist. Es ging ihm jetzt ganz schlecht, wussten gar nicht richtig, was mit ihm los ist. Die Sprache war also ganz verwaschen und so. Und dann ist er wieder ins Krankenhaus gekommen, haben sie festgestellt, dass der Tumor der Lunge etwas gewachsen ist wieder, aber er noch auch Metastasen im Kopf hat. Er war also fix und fertig, ist dann ins Krankenhaus gekommen, wurde, hat Chemo bekommen und Bestrahlung. Und dann haben wir ihn in Stendal besucht, Dagmar und ich. Und da sagt er mir, ich muss dir was erzählen jetzt. Ging ihm schon besser. Sagt, ich lag dann in meinem Bett und habe dann gedacht, was soll das jetzt eigentlich? Ich war am Boden zerstört und habe gebetet. Und dann habe ich so von Gott die Zusage gekriegt, ich bin bei dir. Egal was kommt, ob du sterben musst oder ob du weiterleben kannst noch, ich bin bei dir. Und da sagt er, da habe ich so einen inneren Frieden bekommen, das kann ich gar nicht erklären. Kann ich dir gar nicht begreiflich machen. Ich sage, ich kenne das, als unser Sohn heimgegangen ist in der Nacht, da hatten wir so einen Frieden auch, das konnte auch nicht, war nicht zu beschreiben. Die Nähe Jesu, die war so deutlich auch. Ja, und das ist bei ihm angehalten, dieser Frieden. Wir treffen uns jetzt wieder jede Woche einmal bei ihm zum gemeinsamen Gebet und zum Abendmahl. Ja, Gott ist uns ganz nah, gerade auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens ist er uns ganz nah. Es gibt ja diese Geschichte aus der Bibel, wo die Jünger im Boot sind und das ein großer Sturm ist und Wellen. Und Jesus ist mit dem Boot, sie haben zwar Angst, aber dann, als sie merken, Jesus ist da und er dann ja, den Sturm stillt, da hatten sie auch wieder ihren Frieden. Also Jesus ist ganz nah, auch wenn wir vielleicht manchmal in Situationen sind, wo wir denken, wo ist er denn jetzt, dann ist er uns trotzdem ganz nah. Und Paulus schreibt hier, er hat uns ein Unterpfand gegeben. Und das ist der Geist, der Heilige Geist, der Tröster, der Beistand, Helfer und Lehrer. Aber der Heilige Geist ist auch Ermahner und Zurechtweiser, der uns auch manchmal zeigt, also hier, das haut nicht hin, was du hier tust oder was, wie du das siehst, wie du darüber denkst. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. So schreibt Paulus hier. Daheim zu sein, Heimat. Heimat ist ja heute ein umstrittenes Wort, in unserem Land zumindest da. Ja, was ist Heimat? Ja, meine Heimat war eigentlich Chemnitz, Sachsen. Ich habe 20 Jahre gelebt, ich bin 50 Jahre in der Altmark, über 50 Jahre. Ich habe zwei Schwiegersöhne, die von den Philippinen kommen, jetzt in Deutschland leben. Wie ist das mit Heimat? Da wurde mal ein Professor gefragt, wo ist eigentlich für Sie Heimat? Und da hat er gesagt, dort, wo ich anschreiben lassen kann. Dort, wo ich anschreiben lassen kann. Das heißt, dort, wo Menschen mir vertrauen und ich Menschen vertraue. Dort ist Heimat für mich. Ich fand das schön, das Wort. Heimat, wo ich anschreiben lassen kann. Im Hebräer 11, Kapitel 11, da werden die Glaubenshelden genannt aus der Bibel. Es ist ein tolles Kapitel, also ich lese das manchmal auch mal wieder. Abraham und alle möglichen sind da drin und Lot und da steht dann, sie sind im Glauben gestorben und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Die Glaubenshelden hatten alle auch ihre Schwachseiten. Ihre schwachen Seiten, auch Abraham oder David oder alle, die da genannt werden, die hatten auch Probleme gehabt und sind auch schuldig geworden und haben auch im Glauben mal versagt. Aber sie haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge sind auf Erden. Und ich denke, dass das wichtig ist für uns, das zu wissen. Wir sind auf der Durchreise. Wir haben ein Ziel. Wir sind unterwegs zu unserer Heimat. An einer Stelle schreibt Paulus im Kolosserbrief, ist das, sagt, lasst euch das Ziel nicht aus den Augen folgen. Behaltet das Ziel fest im Auge. Und ich würde noch sagen, behaltet das Ziel fest im Herzen. Der Himmel ist unsere Heimat. Darauf dürfen wir uns freuen. Die Themen in der evangelischen Kirche sind immer mal Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Das sind aber nicht die entscheidenden Themen der Bibel. Gerechtigkeit, ja, aber eine ganz andere Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, sagt die Bibel, die aus dem Glauben kommt. Zu wissen, ich bin gerecht vor Gott, weil Jesus für mich gestorben ist und ich das angenommen habe. Ich weiß nicht, wer von euch Bibel-TV gesehen hat, jetzt das Hoffnungsfest. Das war sehr schön, muss ich sagen, da. Menschen, die das begriffen haben, die von ganz draußen kamen zum Teil, die nichts mit Gott am Hut hatten, dann begriffen haben, dass Jesus für sie gestorben ist am Kreuz, dass Gott sie angenommen hat, dass sie gerecht geworden sind. Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Und mit dem Frieden ist es so, da hat Jesus mal gesagt seinen Jüngern, also euren Frieden lasse ich euch. Das klingt so, also na gut, da ist nicht viel wert, aber ich gebe euch meinen Frieden jetzt. Und dieser Friede ist was ganz anderes. Der Frieden dieser Welt, der muss in meinem Herzen beginnen. Ich kenne auch einen Gemeindepädagoge, der Friedensbewegter, aber mit seinen Nachbarn hat er große Probleme daher. Der Frieden dieser Welt beginnt in meinem Herzen. Und das, was die Bibel eben noch sagt und was wichtig ist, das ist die Hoffnung auf das Reich Gottes. Die Reiche dieser Welt werden irgendwann alle mal abtreten müssen und dann kommt das Reich Gottes. Es ist ja schon unter uns, sagt Jesus, es ist schon hier da, aber es wird sichtbar kommen. Und da sagt Paulus hier, weil das so ist, so sind wir bemüht, Gott wohl zu gefallen. Wir bemühen uns, Gott wohl zu gefallen. Den Himmel können wir uns nicht verdienen. Es ist ein Geschenk für den Glaubenden. In diesem Text wird ein Gericht angesprochen. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, heißt es hier. Damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Es geht hier nicht um das Weltgericht, das es auch gibt in der Bibel. Entschuldigung. Hier in diesem Wort, wir müssen alle offenbar werden, vor dem Richterstuhl Christi sind wir gemeint. Wir, die wir zu Gott gehören, Kinder Gottes sind. Glieder am Leib Jesu. Es muss offenbar werden, wie wir in der Nachfolge Jesu gelebt haben. Steht ja, es sei Gutes oder Böses, eigentlich Schlechtes steht da. Es sei Gutes oder Schlechtes oder Unbrauchbares, hat einer übersetzt. Es geht darum, wie ich als Christ gelebt habe. Habe ich meinen Glauben bekannt? Wie du sagst, das war schwierig da mit dem wegen Beten, ja. Ich kenne das auch. Inzwischen ist es nicht mehr so schwierig. Wenn man es öfters macht, dann ist es kein Problem, denke ich. Ich sage also, wir sind Christen und wir wollen gerne auch beten vor dem Essen, weil wir wissen, es ist alles Geschenk, auch das Essen. Konnten andere Menschen an mir ablesen, dass ich ein Christ bin? Habt ihr das irgendwie mitgekriegt? Oder habe ich das schön unter Decke gehalten? Haben sie meine guten Werke gesehen? Da steht es mal in der Bibel, dass sie eure guten Werke sehen und dann nicht denken, toller Kerl, sondern euren Vater im Himmel preisen. Dass sie also durch mich, durch das, was ich tue, Gott kennenlernen, Gott preisen. War ich Salz, wie Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, also Salz heißt Gott zu ehren, Gott zu loben, ihm zu danken. Konnte ich Licht sein in dieser Welt für andere Menschen in dunklen Zeiten? Und die Frage, wie ist meine Beziehung zum Bodenpersonal Gottes? Also zu meinen Mitbrüdern und Schwestern. Ich las kürzlich von einem Pfarrer, zu dem kennen wir mal Gemeindeglieder und die haben sich beschwert über andere Gemeindeglieder. Und da hat er dann ein Buch, in einer kam, hat er gesagt, ich habe hier ein schwarzes Buch und ich schreibe jetzt alles ein, was du mir sagst, über den und den und dann unterschreibst du noch. Das Buch ist leer geblieben, also alle Seiten leer geblieben. Das wollte keiner seinen Namen noch darunter setzen. Im 1. Korinther 3 ist ein ganz wichtiges Wort, denke ich, für uns. Da heißt, da spricht Paulus von dem Grund, auf dem jeder Christ gebaut hat. Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh. Der Tag des Gerichts wird es offenbaren. Wird das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird wie durchs Feuer gerettet werden. Also, unser Grund ist Jesus Christus. Aber die Frage ist, was bauen wir darauf? Paulus sagt, Gold oder Edelsteine oder nur Holz, Stroh. Und der Tag des Gerichts wird es offenbar machen. Holz und Stroh wird verbrennen. Das andere bleibt bestehen. Und da sagt er, derjenige wird gerettet werden, aber wie durchs Feuer hindurch. Ich nehme an, die Katholiken haben da ihr Fegefeuer angesiedelt an dieser Stelle. Das hat schon etwas für sich da. Das steht so in der Bibel. Ich denke, das müssen wir ernst nehmen. Gerettet, aber wie durchs Feuer hindurch. Das kann passieren, wenn wir, wie gesagt, nicht am inneren Menschen arbeiten, uns von Jesus führen lassen. Ich denke, wir können das wirklich nur, wenn wir mit Jesus zusammen sind. Dann können wir auf diesem Grund auch Gold und Silber und Edelsteine bauen und nicht bloß Holz und Spreu. Ich möchte jetzt nochmal das Wort lesen, das auch Wochenspruch ist für diese Woche. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Noch leben wir in dieser Hütte, noch haben wir die Chance, viel Gutes zu tun. In unserer Familie, in unserem Verwandtenkreis, Menschen, denen wir zusammen sind. Ich denke, wir tun ja schon Gutes, wenn wir einen anderen segnen, ihm Gutes wünschen. Auch einen, der mir vielleicht nicht wohlgesonnen ist. Segnet die, die euch fluchen, steht in der Bibel. Tut ihnen Gutes. Wie gesagt, wir können noch viel tun, dass wir vor Gott bestehen können. Gerettet werden wir durch Jesus, aber es ist auch wichtig, dass wir uns durch seinen Geist führen lassen, unserem Leben. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir gerettet sind, weil du für uns am Kreuz gestorben bist. Und wir bitten dich, Herr, dass du durch deinen Geist uns auch im Alltag führst und uns zeigst, wo wir dir dienen können, wo du Aufgaben für uns hast, wo wir gefragt sind. Geh du mit uns auch in diese neue Woche, segne du uns in unseren Familien, unseren Ehen, in den Gemeinschaften, in denen wir leben, segne unser Volk und Land, weißt um die Schwierigkeiten, die es auch jetzt gibt in unserem Land, auch die drei Parteien, die eine Regierung bilden wollen, gib ihnen dazu Weisheit und auch die Bereitschaft zu Kompromissen. Herr, segne und bewahre unser Volk und Land. Dein Friede sei mit uns. Amen. Amen. Ja, sind alle eingeladen jetzt zum Abendmahl.